Okay, Caro, ich glaube, wir brauchen diese Woche einen kleinen Disclaimer vorneweg. Was ist passiert?
Also wir hatten Jochen Schropp zu Gast diese Woche. Das ist die Folge, die ihr hier gleich hört. Das, was ihr jetzt gerade hier von uns hört, das liegt zeitlich nach der Aufnahme. Es war nämlich so, dass Jochen angekündigt hat, Tabs zu schließen, die mit dem Jenseits zu tun hat, also mit dem Übernatürlichen, wo wir natürlich auch nicht abgeneigt sind hier im Podcast.
Gibt's viele Tabs.
So. Jetzt hat Jochen aber eine sehr persönliche Erfahrung gemacht mit dem Jenseits, mit dem Übernatürlichen, wo wir ein bisschen von überrascht wurden.
Richtig. Und wir wollten nur kurz vorne wegschicken, dass uns natürlich völligst bewusst ist, dass es keine anerkannte wissenschaftliche Bestätigung für diese Ereignisse gibt.
Es ist einfach eine persönliche Schilderung und ein persönlicher, sehr intimer Moment gewesen, den er uns da schildert. Und natürlich gibt es dafür keine wissenschaftliche Grundlage. Damit ihr das einmal hier vorweg von uns hört, das ist uns ganz wichtig. Trotzdem, ja, wünschen wir euch viel Unterhaltung.
Wir hatten großen Spaß dabei.
Hört selbst.
ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Schimpansenbürgerkrieg.
Mein Name ist Caro Worps und ich darf unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlich willkommen, Jochen Schropp.
Hallo, mein Name ist Jochen Schropp und ich schließe meine Tabs zum Thema Spiritualität, insbesondere Jenseitskontakte.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Leute, ihr wisst doch schon, was hier läuft. Mein Freund und Kollege Miguel Robitzky und ich, wir schließen hier jede Woche unsere offenen Tabs bei ARD Sounds, um sie einfach aus dem System zu kriegen. Dann sind sie weg und wir können vorher noch mal einmal kurz zusammen drüber abkichern. Soweit unser Konzept. Aber um da den Spice hochzuhalten, um unsere Podcast-Ehe frisch zu halten, wie findet ihr dieses Bild, holen wir uns beide regelmäßig Gäste dazu und schauen, was bei denen so los ist im Browserverlauf. Deshalb ganz herzlich willkommen bei Too Many Tabs, Moderator, Schauspieler, Podcaster Jochen Schropp.
Vielen, vielen Dank. Sind wir jetzt in einem Thruple sozusagen?
Sozusagen, also jetzt für die nächsten 40
für
Minuten.
Für die nächsten, ja. Finde ich okay. War ich noch nie? Hätte ich vielleicht auch mitbringen können als Thema. Polyamorie.
Auf jeden Fall. Da gibt es auch viele Tabs zuzuschließen, ja. Aber Jochen, ich freue mich total, dass du heute da bist, weil du auch schon mal Teil von unseren Tabs warst. Weißt du
Ach
das
ja?
eigentlich?
Nee.
Ja, wir haben nämlich mal und nochmal Revue passieren lassen, was alles so während des ersten Lockdowns in der Corona-Pandemie passiert ist.
Oh.
Und da warst du vertreten, weil du höchstpersönlich dem Big Brother-Haus-Leuten sagen musstest, dass draußen eine Pandemie tobt.
Das war so krass. Das
da wollte
so
ich
nochmal
wissen, wie das so war.
Naja, also es war wirklich crazy, weil ich da ja mit unserem Arzt oder mit einem Arzt da rein bin. Ich hatte diesen Film auch vorher gar nicht gesehen. Dann hat unsere Redaktion halt so einen Film zusammengeschnitten, wo eben Menschen in Hazard Suits und Bilder von Wuhan und so weiter und so fort da gezeigt wurden. Und unsere BewohnerInnen sind ja total ausgeflippt. Also die konnten es ja gar nicht glauben und haben ja gedacht, wir verarschen die erstmal. Und dann haben Leute angefangen, bitterlich zu weinen und so. Also es war schon ganz schön krass.
Auf jeden Fall war das so dystopisch, das nochmal zu sehen, jetzt wo die Lage sich da beruhigt hat seit mehreren Jahren, nochmal zu gucken, wie du da zwischen diesen Plexiglasplatten da gestanden hast. Total surreal. Aber da sind wir jetzt auch schon direkt beim Thema Reality. Ich habe dich neulich gesehen beim NDR-Talk und da muss ich jetzt auch mal in meiner Hubertus-Meyer-Burkhardt-Haftigkeit dich mal so fragen, was macht denn das Phänomen Reality eigentlich so aus? Warum beschäftigst du dich so mit Reality? Das Phänomen Reality. Kannst du das unseren Leuten nochmal zu Hause erklären? Das ist ja auch ein Podcast mit Anja Rützel zusammen, ne? Sendepause, Fehlanzeige, da kümmert ihr euch auch regelmäßig.
Ja, ich hatte mir auch erst überlegt, ob ich nicht ein Reality-Format mitbringe, weil ich gerade so total im Love-Overboard-Fieber bin. Habt ihr davon gehört?
Nee. Nee.
Oh, das ist, also ich weiß ja nicht, man muss auch kein Reality mögen, um Love Overboard zu mögen. Es ist so over the top. Gabby Windy ist die Moderatorin. Die Texte sind so geil. Also einfach schon, wie sie diese notgeilen Männer und Frauen auf dieser Yacht begrüßt. Hi there, perverts! Und so. Und naja, vier Paare leben oben. Also vier Paare dürfen quasi die Yacht genießen. Und die anderen acht Menschen wohnen unter Deck und müssen für die arbeiten.
Ooh.
Um nach oben zu kommen, müssen sie die Couples, die sich bereits gefunden haben, quasi auseinanderbringen. Und so. Also es ist sehr, sehr spicy. Es ist super geil getextet.
Und sie sind die ganze Zeit auf dieser Yacht. Also die Yacht ersetzt quasi die Insel oder...
Ja, die liegen da vor Malta. Wahrscheinlich hat die Produktion wieder irgendwelche Steuern gespart oder sowas. Aber es ist halt sehr glossy und es macht wahnsinnig viel Spaß. Kann man auf Disney Plus gucken. und da habe ich mein Herz gerade so ein bisschen dran verloren.
Ach, toll, das klingt die erste gute Empfehlung. Ja.
Nein, weil das Gimmick ist natürlich, wenn jetzt jemand von unten nach oben kommt und ein Couple ja jetzt nicht, erstmal nicht auseinandergebracht hat, aber Interesse gezeigt hat, kann eine Person aus dem Couple mit der Person von unter Deck, könnt ihr noch folgen, auf ein Date gehen und danach muss die Person entscheiden, ob sie die Person von unter Deck nach oben holt. Das bedeutet aber, die stehen dann beide auf so Planken, dass eine der Personen 10 Meter
eine Person muss Kiel holen.
Ins Mittelmeer fallen. So falltürmäßig. Und es ist einfach so geil. Und wenn die dann da alle stehen und je nachdem, was für eine Entscheidung getroffen wird, sorgt es für sehr viele Gasps. Also,
und die Leute, die oben sind, diese Couples, waren die vorher schon Couples? Oder haben die sich dann auch, wurden die verpartnert?
Die haben sich da kennengelernt. Bei so einem Spiel sind die dann verpartnert worden. Und bei manchen ist es halt dann relativ schnell Liebe geworden. Nach 7 Tagen wollen die schon Amerika, ne? Heiraten, Kinder kriegen und so weiter und so fort.
Abgefahren.
Nee, also Caro und ich haben auf jeden Fall auch ein Softspot für Reality-Formate. Ich habe gesehen, dass letzte Woche die Reality Awards vergeben wurden. Bist du da ein bisschen auch mit drin? Hast du die verfolgt?
Also,
weil das war total wild. Es gibt jetzt Awards für Reality.
Ja, das ist, glaube ich, ja schon die zweite oder dritte Verleihung. Aber das ist ja eigentlich nur, glaube ich, RTL. Also das sind ja wirklich nur RTL Awards. Also Join-Formate oder sowas sind ja da gar nicht vorhanden.
Stimmt.
Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen problematisch, dass da die Red Flag des Jahres ausgezeichnet wird.
Also die Kategorien...
Also die Kategorien unmöglich.
Beste Trennung fand ich auch gut.
Ja,
beste Trennung und Red Flag des Jahres. Und dann haben sie sich aber auch auf dem Red Carpet weiter noch so gestritten.
Und der Red Flag-Typ hat dann den Award gar nicht angenommen. Ja. Was ein Red Flag ist.
Wie Marcel Reich-Ranicki.
Ja, hat er weitergegeben an Valentina. Den Award.
Ist komisch. Aber seine Erklärung dafür war, weil ihm das Bühnenbild nicht gefallen hat von dieser... Ja. Verleihung. Also es war total wild.
Aber ich habe mich für Ariel gefreut, dass sie nicht nur Drama Queen des Jahres wurde, sondern, aber ich weiß dann doch mehr, als ich dachte, ne? Nicht nur Drama Queen des Jahres wurde, sondern auch noch Reality Star Frauen hat sie auch noch.
Ja, gefallen. Alles andere wäre auch peinlich.
Peinlich.
Warum war Gil eigentlich nicht nominiert als Red Flag des Jahres?
Das frage ich mich auch.
Das stimmt.
Wir saßen nicht in der
vielleicht
Jury.
Vielleicht harte Konkurrenz.
Ja. Apropos also Reality TV, du machst ja Sendepause Fehlanzeige mit unserer hochgeschätzten Kollegin Anja Rützel, Fernsehpodcast. Jetzt hast du aber auch noch ganz frisch einen neuen eigenen Podcast. Worum geht's denn da?
Ja, eigentlich geht's, das hört sich diese Wörter, ne? Achtsamkeit, persönliche Weiterentwicklung, Psychologie. Eigentlich sind das Themen, mit denen wir uns, glaube ich, tagtäglich auseinandersetzen, aber die wir oft vielleicht nicht wirklich begreifen. Oder ich hatte so das Gefühl, ich habe vor 2 Jahren habe ich so eine Darmkur gemacht. Ja, in meinem Alter macht man so Darmkuren, da wird alles nochmal so resettet und so. Mhm. Und da bin ich dann um so einen See gelaufen und war so wahnsinnig dankbar, dass ich in dieser Woche so viel für mich getan habe und habe mich so erfüllt gefühlt. Dachte, ich möchte irgendwie mehr bei mir sein oder ich möchte ein zufriedeneres Leben führen. Und irgendwie hetze ich immer nur allem hinterher. Und ich muss sagen, da hat mein Alter auch echt irgendwie was mit mir gemacht. Also ich habe sehr, sehr viel irgendwie in meinen 40ern noch gelernt, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich möchte und was mir wichtig ist. Und dann kam mir diese Idee zu diesem Podcast. Jetzt hat es ein bisschen gedauert, aber im Endeffekt spreche ich mit Experten und Expertinnen, aber auch mit Freunden oder Freundinnen, die irgendwas in ihrem Leben geändert haben und zu mehr Zufriedenheit gelangt sind.
Ich liebe diese zwei Welten. Also einmal der Trash-TV-Podcast und als Ausgleich dann Mental Health, dass du da einmal wieder runterkommst.
Ja, klar.
Nein, aber Caro, es ist so witzig, weil sich Anja so oft drüber aufregt. Wenn ich mich über irgendwas aufrege, sagt sie wieder so, jetzt danach musst du dann erst aber nochmal deine andere Podcast-Stimme rausholen und musst nochmal ein bisschen atmen gehen. Ne? Aber wir Menschen sind doch auch so, oder? Wir sind ja nicht nur eindimensional.
Wir sind vielschichtige Charaktere. Und Schauspieler bist du ja auch noch. Du hattest gerade einen großen Film im ZDF, glaube ich.
Ja, der die Quote halbiert hat, weil es ein schwulen Film war.
Schwule waren.
Ja, ekelhaft.
Unser Kollege Timo hat gesagt, man muss das Wort schwul immer leise sagen, damit die Scham mitschwingt. Das war Schwule im Fernsehen.
Timur,
das hat die Quote halbiert sogar.
Timo von Timo's Time.
Ja, Timo's Time.
Ey, Jochen, ich weiß nicht, ob du darüber hier reden darfst, können wir auch skippen. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war am Pride-Wochenende auf der Kölner Schafenstraße. Und da kamst du gerade, ich glaube, aus einer Kochshow. Du warst fix und fertig. Was war bei dieser Kochshow los?
Diese Kochshow läuft ja gerade. Promi-Taste heißt die. Mhm. Und ich bin in der Gruppe von Frank Rosin. Sagt euch Frank Rosin was?
Ja.
Ja, klar.
Ja.
Das reicht
schon. Ich würde mal sagen, wir sind sehr, sehr unterschiedlich.
Du musst ja wirklich Berge an Promi-Gossip haben, weil du ja wirklich jetzt auch schon viele Formate gemacht hast und hast bestimmt so eine Schatzkiste voller Sachen, die man nicht ausplaudern darf.
Das Ding Problem. Ist, wir
das
haben die Möglichkeit,
da jetzt auch ganz professionell.
Wir haben ja die Möglichkeit, wenn du jetzt hier so Gossip loswerden wollen
würdest. Wir können
würdest,
auch den Namen piepen.
Wir können piepen, wir können den Namen piepen und alle Teile des Satzes, die du gepiept haben willst, wir haben so einen Piep-Button.
Ja.
Aber nochmal eine 180-Grad-Wende hier in den Themen. Thema Musical. Oh. Hast du eine richtige Musical-Ausbildung? Wenn ja, welche Musicals und wo hast du gespielt?
Jein, also, ich habe ja in Liverpool studiert, also an der Schule, die Paul McCartney gegründet hat. Da wird natürlich Musik auch groß geschrieben.
Na klar, casual.
Ja, mein Gott, es ist halt eine Schule, ne? Die hat er halt eröffnet.
Ja, klar, eine Schule wie jede andere
auch.
Es
ist halt Paul McCartney.
Es ist halt
also, ihr glaubt gar nicht, was da los war, wenn er dann irgendwie zweimal im Jahr vorbeikam. Der war ja nicht jeden Tag da.
Der aber kam sogar?
Ja, klar.
Der war da da?
Der hat Vorträge gehalten und wir hatten auch natürlich, wie sich's in der englischen Uni gehört, ein eigenes Pub. Und da saß er dann danach und hat mit uns Bier getrunken.
Nein, das erzählst du jetzt erst?
Das hat mich noch nie jemand danach gefragt.
Ist ja total krass.
Ja.
Ist ja total krass. Ich dachte, der gründet das so und dann gibt er da Geld und taucht nicht auf. Aber
doch,
du hast mit Paul McCartney im Pub getrunken.
Und es gab eben auch, also unsere Mensa war voll mit, also es war voll vegetarisch, was damals ja Ende der 90er irgendwie noch gar nicht so ein Ding war. Aber Linda McCartney, seine verstorbene Frau ist ja Vegetarierin gewesen und deswegen war das alles vegetarisch. Und ich dachte so, geil, Gemüse und so weiter. Nee, waren natürlich alles nur Sahnesoßen, Pommes und so. Ja, aber war nett.
Aber da hast du dann
da
eine richtige Musical-Ausbildung gemacht?
Nee, da habe ich eine Schauspielausbildung gemacht, aber wir hatten eben auch quasi so einen Musical-Zweig. Das habe ich auch mitgemacht. Und davor war ich auf der berühmten Stage School mal 2 Wochen und habe da mal irgendwie so ein Musical-Workshop war das eigentlich nur.
Ah, okay.
Und ich hätte fast, weil ich war noch niemals in New York mitgespielt. Und dann kam die Pandemie und das war's. Aber ich würde wahnsinnig gerne mal bei einem Musical mitmachen. Ich find, das ist eine ganz tolle Energie.
Das heißt,
Energie.
Du wartest quasi noch auf deine große Musical-Rolle.
Ja, so kann man das sagen. Und das ist hier mein Aufruf.
Ah. Ja, wie schön.
Ja.
Du bist auch Musical-Lover, ja? Hast du ein Lieblingsstück?
Also, ich habe ja damals in Amerika ein Highschool-Jahr gemacht und da habe ich das erste Mal Musicals gespielt. Als ich dann ein Jahr später wieder hinkam, um meine Freunde und Freundinnen zu besuchen, war Rent gerade der heiße Scheiß. Und wenn du Rent zum ersten Mal hörst, ist es so anstrengend. Und nach 2 Wochen habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir die CD und höre mir alle Lieder an, bis ich sie richtig gut finde. Oder es wird ein richtig schrecklicher Urlaub. Und ich habe mich für Ersteres entschieden und war dann, glaube ich, auch eine Woche, nachdem das in London Premiere gefeiert hat, bin ich da hingeflogen. Ich habe es mir, glaube ich, insgesamt 6-mal oder 7-mal angeguckt und fand es ganz, ganz toll. Dear Evan Hansen finde ich ganz toll. Also ich mag eigentlich Musicals, die schon tiefer gehen. Und ich bin auch so ein Musical-Besucher, der ins Musical geht, ab Minute 1 weint, weil ich so voller Liebe
ja,
bin für die ganzen für die ganzen Talente, die da auf der Bühne stehen, singen können, tanzen können, charismatisch sind. Und dann weine ich bis zum Schluss durch. Und zu Rent bin ich dann irgendwann nicht mehr gegangen, weil ich nicht mehr geweint habe. Dann war es vorbei.
Ah, okay. Ausgeweint.
Also meine Tipps heute sind Spiritualität oder eben weil das ja ein sehr, sehr breites Feld ist. Ich habe eine Serie entdeckt auf Netflix, die heißt auf Deutsch Jenseits des Todes. Auf Englisch heißt sie Surviving Death. Und da wird so alles mögliche spirituelle, übersinnliche beleuchtet. Also es gibt Folgen zu Jenseitskontakten, es gibt eine Folge über Reinkarnation, das ist meine Lieblingsfolge, finde ich wahnsinnig spannend, wenn da 5-jährige Kinder sitzen und erzählen, was sie in einem vorherigen Leben waren und das alles halt auch verifiziert werden kann.
Ich habe da schon mal hier drüber geredet tatsächlich, über eben diese Reinkarnationsbubble. Das ist huge online und da eben, wo Eltern sagen, ja meine 3-Jährige hat mir heute wieder aus ihrem vorherigen Leben irgendwas erzählt und da gibt es so richtig Leute, die dem nachgehen. Das fand
überhaupt.
Ich, da bin ich auch schon mal richtig reingefallen in dieses Rabbit Hole.
Überhaupt Themen rund ums Jenseits sind Caro und ich sehr offen für. Wir
ja,
haben
sehr
schon sehr
empfänglich.
Viel Domian gehört und auch hier besprochen, also wir glauben beide an Geister.
Aber habt ihr denn selber auch schon mal so eine Erfahrung gemacht?
Ich habe mal so eine Rückführung gemacht tatsächlich.
Das mache ich auch demnächst. Und wie war's?
Aber das war ein Scam, kann ich dir sagen.
Ach, scheiße.
Da war ich an der falschen Adresse. Weißt du, ich will dich nicht beeinflussen negativ. Ich würde gerne erstmal, dass du das ganz offen machst,
das
durchlebst, weil bei mir habe ich, glaube ich, in dieser Reinkarnationsfolge schon mal erzählt.
Oh, die muss ich mir sofort
das
anhören.
Ding ist, nee, ich war für was anderes. Es ist kompliziert. Ich wusste nicht, dass das passieren wird.
Ach so.
Also ich war quasi in einer Situation und diese Therapeutin hat dann gesagt, ja, das liegt an deinem alten Leben. Und dann ist sie dann mit mir da reingegangen.
Und
du dachtest, du machst Therapie.
Ich dachte, es ist was Seriöses. Ich war out of nowhere. Und dann waren wir irgendwie bei den Tempelrittern.
Oh, okay.
Aber du, mach erst
mal.
Nee,
aber hast du denn was gesehen?
Es war wild. Nein, das war ein kompletter
Scam. Ach so, das ist ja dann Quatsch. Okay.
Die ist um mich rumgehüpft, hat immer so mit den Fingern um mein Gesicht rumgemacht, weil sie löste irgendwelche Verbindungen aus alten Leben. Das war komplett, komplett weird.
Okay. Naja. Naja, ich bin gespannt. Also ich musste schon 12 Fragen abgeben, die ich an mein höheres Selbst, also an meine Seele stellen möchte und so weiter und so fort. Dann dachte ich erstmal so, was fragt man denn da? Habe ich erstmal ChatGPT gefragt, was man denn sein höheres Selbst fragt.
Was fragt man mein höheres Ich?
Ja.
Und was kam daraus?
Naja, halt zum Beispiel, warum ich auf dieser Welt bin. Keine Ahnung, ob es irgendwelche Sachen gibt aus früheren Leben, die ich noch lösen muss. Also man sagt ja auch in der Spiritualität, dass wir hier auf dieser Welt sind, um etwas zu lernen, um uns weiterzuentwickeln, damit wir dann eben im nächsten Leben besser sind. Und mir wurde mal gesagt, ich bin für die Diplomatie, bin ich in diesem Leben hier, um Diplomatie zu lernen. Und es kann sein, dass ich da früher mehr Schwierigkeiten hatte als mittlerweile.
Da muss man ja erstmal quasi die Grundlage von Reinkarnation da irgendwie empfänglich für sein oder dran glauben zu
sein.
Das ist ja in einigen Regionen der Welt sowieso, wo Hinduismus und Buddhismus so verankert ist in der Kultur, a thing. Und ansonsten, wir haben neulich über die Druiden geredet. Da war ja auch ein Druide, der sagt, er hat irgendwie seine 400. Reinkarnation jetzt gerade schon. Da muss man empfänglich für sein und dran glauben und sich drauf einlassen. Mich hat das da irgendwie kalt erwischt. Aber das heißt, du hast sämtliche Tabs offen zum Jenseits sozusagen.
Ja, weil mir eben irgendwann mal ein Jenseitskontakt geschenkt wurde und ich einen Jenseitskontakt mit meinem Vater hatte. Und das hat funktioniert.
Nein.
Und das war fucking mindblowing. Und seitdem bin ich Gugu Gaga. Also seitdem.
Aber Moment mal.
Jetzt fühle ich mich wirklich wie Domian.
Ja, der wurde dir geschenkt, der Jenseitskontakt.
Ja.
Wie schenkt man denn einen Jenseitskontakt? Ein Gutschein?
Also ich genau, es war quasi ein Gutschein, der aber nie geschrieben wurde. Nein, ich habe bei Showtime of My Life mitgemacht. Das war so eine Krebsvorsorgesendung bei Vox, die Guido Maria Kretschmer moderiert hat. Und da waren entweder Leute, die selber an Krebs erkrankt waren und wieder gesundet sind, oder eben auch Menschen, die jemanden an Krebs verloren haben. Und ich habe meinen Papa an Krebs verloren. Und habe eben dann in dieser Sendung sehr, sehr viel über meinen Vater gesprochen. Mein Vater war eine sehr wichtige Person für mich. Der hat mich geprägt. Ich war ein Papakind und habe ihn mit 27 eben verloren. Und dann hat mir eine Producerin danach gesagt, die nicht Teil dieses Projekts war, aber die ich eben kenne aus der Fernsehbubble, die sagte so, du, ich habe die Sendung gesehen und ich fand das so emotional, wie du über deinen Vater gesprochen hast. Ich habe eine alte Schulfreundin und die kann Jenseitskontakte herstellen. Die ist Medium, genau.
Mhm.
Oder manche Medien wollen auch gar nicht als Medium bezeichnet werden, sondern weil das so negativ konnotiert ist, die sagen, sie sind Medialitäten, I don't know what the difference is. Sie machen ja dasselbe. Sie hatte das mit ihrer Großmutter gemacht und sie hat gesagt, es war unglaublich und sie möchte mir das einfach gerne schenken. Jetzt haben wir, glaube ich, alle schon mal eine Stunde verschwendet. So, und dann habe ich gedacht, mein Gott, also ich lasse mich da jetzt einfach drauf ein. Es ist jetzt auch scheißegal, ob es funktioniert oder nicht. Es ist halt eine Stunde. Und ob ich jetzt eine Stunde Reality-TV gucke oder ob ich Kontakt mache. Ja,
das kommt aufs Gleiche raus.
Genau.
Aber ich finde das auch eine interessante Abwägung, weil man muss sich ja dann schon überlegen, möchte ich diesen Kontakt überhaupt auch nochmal aufnehmen? Was ist, wenn das jetzt wirklich klappt?
Will ich das überhaupt?
Ja.
Ich habe ja meinen Vater über alles geliebt und deswegen, warum nicht? Also
ich glaube, ich finde das einfach gruselig. Selbst wenn er mir liebe Sachen sagen würde.
Ich bin jetzt gerade total interessiert. Also du saßt mit dem Medium sozusagen zusammen.
Nee, die saß in Lübeck. Es war ein Zoom-Call. Ja, es war ein Zoom-Call. Es war während der Pandemie und da muss ich sagen, es gab immer wieder so Störgeräusche über ihr Mikro. Die hatte so ein Headset auf und dann war immer so, also oder beziehungsweise so, wie wenn früher anno dazu mal so ein Modem hochgefahren wurde. Das war schon alles so ein bisschen strange. Und ich verstehe das, dass Leute mit den Augen rollen und denken, boah, was ist das für ein Scheiß? Und andererseits habe ich da aber auch schon mal irgendwann drüber gesprochen und das Feedback, was ich zurückbekommen habe, war, dass ganz, ganz viele Menschen schon Übersinnliches erfahren haben und das einfach nicht einordnen konnten.
Ja, es ist spannend, ich bin total hooked.
Und das Medium, die hat dann quasi dir Antworten gegeben, anstelle deines Vaters, oder hat die eine Kugel, hat die so ein Board,
Nein, die macht einfach die Augen zu und ändert ihre Frequenz und kann dann eben Informationen aus der Jenseitswelt empfangen. Und ich mache auch gerade so eine ähnliche Ausbildung, das kann ich euch auch gleich noch erzählen. Und es ist wirklich crazy, wie das funktioniert.
Ich glaube es nicht, Jochen.
Das ist wirklich.
Caro,
das ist ja total unglaublich.
Wir dachten, wir kriegen hier heute so ein paar Jenseits-Tabs und jetzt erzählst du uns, du machst eine Medium-Ausbildung.
Ja, nein, das ist jetzt keine wirkliche Medium-Ausbildung. Aber wenn wir uns dieses Jahr zum CSD treffen, können wir einen kleinen Zirkel machen.
Da wollen wir mit Biolek dann nochmal reden. Dann kannst du dann
zum
Medium
Beispiel,
sein.
Ja, warum nicht? Sie hat dann gefragt, ob sie in mein Energiefeld reingehen kann. Und also ich habe die Stunde auch noch aufgenommen tatsächlich auf dem Laptop. Also ich durfte mir das alles, das ging alles mit rechten Dingen zu so. Und dann sagte sie, okay, Leute öffnen sich dir sehr gerne und erzählen dir ihre Geschichte. Und dann habe ich gesagt, also das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen küchenpsychologisch. Also ich arbeite als Moderator, ich war glaube ich damals auch noch beim Frühstücksfernsehen. Das finde ich jetzt irgendwie albern. Und dann sagt sie, nee, Moment, ich gehe da nochmal rein. Und dann sagte sie, okay, ich sehe dich an einem Tisch sitzen und etwas niederschreiben und das wird Tausenden von Menschen helfen. Und ich habe ja einen queeren Ratgeber geschrieben und ich hatte 2 Tage vorher angefangen, dieses Buch zu schreiben. Und ich hatte noch nicht mal den Vertrag unterschrieben mit dem Verlagshaus, weil ich mir nicht sicher war, ob das die richtigen Partner sind. Und das konnte sie nicht wissen. Also da gab es nirgendwo Informationen.
Aber jetzt, wenn ich die kritische Seite einnehmen müsste, darfst könnte man natürlich sagen, man weiß, dass du Moderator bist und da liegt es ja nahe, dass man vielleicht auch mal ein Buch schreibt oder einen Ratgeber. Passiert ja mal hier und da,
weiß
dass Leute
ich
Bücher
nicht.
Rausbringen,
findest
die im Fernsehen sind.
Aber genau in dem Moment, also dann hatte sie auf jeden Fall schon mal so mein Vertrauen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, okay, ich rufe jetzt deinen Vater, es kann aber auch sein, irgendjemand anderes aus deiner Familie oder irgendjemand anders, der nicht mehr lebt, mit dem du was zu tun hattest, kommt jetzt so. Und dann sagte sie, okay, ich spüre Laub unter meinen Füßen, ich spüre Rinde an meinen Händen, ich sehe einen Baum, ich sehe mehrere Bäume, kannst du damit was anfangen? Und mein Papa war Vorstand des Naturschutzbundes und Biologe und ich war mit meinem Vater, also der war eigentlich Biologielehrer, ja. Deswegen ist es auch jetzt nicht irgendwie was man davon unbedingt jetzt ableiten könnte. Und ich war mit meinem Vater halt als Kind mehrmals die Woche im Wald. Ob das jetzt Vogelstimmenwanderungen waren oder ob das der Naturschutzjugendbund war oder ob ich, was weiß ich, irgendwelche Blätter und Gräser für unsere Haustiere gesammelt habe. Also ich wusste halt, mein Vater ist da. Und dann sagte sie auch, dass mein Vater mir ausrichten lässt, dass ich mich nicht grämen soll, dass ich nur 2-mal in meinem Leben an seinem Grab war, was auch stimmte. Weil ich irgendwie,
okay, das finde ich krass. Weil das kann sie ja nicht wissen.
Ich könnte noch so viele andere Sachen sagen, die jetzt vielleicht ein bisschen zu privat sind, also meinem Vater gegenüber. Sie sagte dann auch, ich krieg hier die ganze Zeit so ein Fest gezeigt. Ein relativ großes Fest. Kannst du damit irgendwas anfangen? Steht demnächst irgendwie ein runder Geburtstag an oder sowas? Und dann habe ich gesagt, so nee, es ist Februar. Und mein damaliger Partner und ich, wir haben im Winter Geburtstag. Also das war alles schon hinter uns und so. Dann sagte sie, ich frage da nochmal nach und dann sagte er, wir sollen jetzt endlich heiraten, er hat Bock auf Party, was halt voll mein Vater war und wir waren halt auch verlobt zu der Zeit, aber auch das wusste niemand.
Oh, aber Gänsehaut, weil die Vorstellung ist ja dann da, dass der Geist des Vaters bei der Hochzeit anwesend sein könnte.
Als ich diese Ausbildung gemacht habe, die ging irgendwie über ein ganzes Jahr, alle 2 Monate, hatte ich eine sehr starke Verbindung zu meinem Vater. Also man sagt in der spirituellen Welt auch, dass wir Geistführer haben, ja, also die nichtgläubigen Leute würden sagen, das ist die Intuition und vielleicht christlichgläubige Menschen sagen, das sind Schutzengel oder sonst irgendwas. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass mein Vater mich, der war immer ganz nah da. Das war ganz, ganz crazy. Und jetzt habe ich jetzt spüre ich ihn nicht mehr. Und mein Medium sagt, dass er damals halt gekommen ist, um mir das zu zeigen. Also damit ich da wirklich dran glaube und das verstehe. Und da er aber ja schon so lang verstorben ist, also die ziehen sich halt immer weiter zurück. Oh Gott, wenn ich mir selber zuhöre, denke ich mir, wann bin ich falsch abgebogen? Aber ich möchte es gar nicht klein machen. Ich hatte nur letztens eine Kollegin hier, die auch sehr spirituell ist, die ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Und dann saß ich mit ihr da und dachte wirklich so, Gott, schütteln Leute auch innerlich mit dem Kopf, wenn die mir zuhören? Vielleicht. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt, also jetzt mache ich eine andere Ausbildung. War da am Wochenende und wir mussten persönliche Gegenstände mitnehmen, die andere Menschen dann gezogen haben, ohne zu wissen, welcher Gegenstand von wem ist. Und die Frau, die meinen Gegenstand gezogen hat, hat mich dann quasi beschrieben. Und es war so verrückt, weil alles, was sie gesagt hat, war ich. Alles. Da war auch kein Spielraum für Interpretation. Und das finde ich schon echt krass, wie man sich auf Menschen oder auf andere Seelen einstellen kann.
Und bist du da auch connected mit anderen Leuten übers Internet, irgendwelche Bubbles, Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, wo man sich da austauscht über seine Kontakte mit dem Jenseits?
Nee, das finde ich irgendwie schwierig. Es ist eher so ein Door-Opener. Also es ist super interessant, wenn man sowas auf einer Party oder bei einem Essen anspricht, weil es gibt entweder die Leute, die sofort zumachen oder es gibt Leute, die sagen, ich glaube da nicht so wirklich dran und dann diven die so ein bisschen deeper und erinnern sich vielleicht an irgendwelche Sachen.
Du hast gesagt, also dieses Gespräch oder mit deinem Vater oder dieses, ne, dieses Eintauchen, diese Bubble hat, du hast eben selber gesagt, Gugu Gaga, was hat sich, also bist du seitdem wirklich so im Internet auch abgetaucht in völlig neue Welten? Du hast eben gesagt, eine Doku hast du geschaut. Was hast du noch entdeckt,
ja,
aus der Jenseits-Bubble?
Es gibt natürlich gewisse Foren, allerdings finde ich, also ich habe da am Anfang halt dann mal so ein bisschen recherchiert und dann findet man da halt so Geschichten und da ich die Leute ja nicht persönlich kenne und deswegen habe ich mich dann auch wieder so ein bisschen daraus entfernt, weil ich finde, das kann man nur mit Menschen besprechen, die vor einem stehen und für die man ein Gefühl hat. So, I don't know. Ich find's spektakulär und ich bleibe da dran und ich könnte euch noch tausend... Also genau, eine Geschichte. Habe ich ja noch 5 Minuten?
Na, wir ja, sind klar.
Schon, wir hast brennen. Ja noch nicht mal angefangen.
Wir brennen Miguel. Auf das Jenseits.
Ja, alles gut.
Nein, ich habe zum Beispiel mal... und mit der habe ich tatsächlich Kontakt aufgenommen und die schien mir auch nicht Gugu Gaga. Ihr Vater ist auch an Krebs gestorben und ihre Mutter ist dann auch an Krebs erkrankt. Und dann hat ihr Vater ein Medium kontaktiert, was sie wiederum kannte, mit diesem Medium hatte sie mal eine musikalische Ausbildung gemacht und hat diesem Medium einen 5-seitigen Brief diktiert für ihre Mutter und konnte dann genau das Schlafzimmer beschreiben und hat gesagt, die Mutter hat wohl im Schlafzimmer vorne so einen Sekretär stehen und da steht so ein kleines Kristall drauf und jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht und das Licht eben da reinfällt, bricht dieses Licht in diesem Kristall und wirft einen Regenbogen an die Wand und das ist er, der ihr guten Morgen wünscht. So. Mhm. Und das hat dieses Medium, was seit 10 Jahren mit dieser jungen Frau nichts mehr zu tun hatte, die hat sie dann bei Facebook angeschrieben und hat gesagt, hey, ich muss mich bei dir melden, kann es sein, dass deine Mutter an Krebs erkrankt ist? Dein Vater hat mir einen Brief für sie geschrieben. Take it or leave it. Aber crazy Geschichte,
ist
oder?
Ist eine crazy Geschichte, das stimmt.
Diese Frau hat eben dieses Schlafzimmer der Mutter und auch genau die Krebsart und alles, das wusste die alles. Und die Krebsart kann man dann auch sagen, ja, keine Ahnung, vielleicht kennt die irgendjemand im Krankenhaus, aber dass da dieses Kristall auf dem Tisch steht und da jeden Morgen einen Regenbogen an die Wand wirft.
Viele Zufälle.
Konnte sie eigentlich nicht wissen.
Die Welt des Paranormalen.
So, Miguel, und jetzt du.
Alles klar, jetzt komme ich mit Schimpansen-Bürgerkrieg.
Mit wem hast du geredet aus dem Jenseits, Miguel? Na, okay.
Ich gehe mal rein. Ich habe heute Tabs aus dem Tierreich mitgebracht, die in der letzten Woche auf meiner Timeline aufgeploppt sind. Und zwar habe ich diesen Artikel hier auf Spiegel Online gelesen, der da heißt, wie ein Bürgerkrieg unter Schimpansen ausbrach. Und da wurde der Dirk Steffens in mir natürlich sofort hellhörig und wollte alles darüber wissen. Tatsächlich geht es um einen blutrünstigen Konflikt zwischen eben Schimpansen, aber auch um ForscherInnen, die das Ganze über Jahre und Jahrzehnte analysiert haben, um daraus Lehren abzulesen über das Verhalten von uns Menschen, also wie wir zum Beispiel Kriege führen. Und ich dachte, das ist auch das perfekte Thema, um das mit Jochen hier heute zu besprechen, weil du ja mal diese Iconic-Aussprache moderiert hast von der ersten Staffel Promis unter Palmen, die so aus dem Ruder gelaufen ist mit Desiree Nick und Claudia Obert. Und ich glaube, da kann man auch viel darüber ablesen, wie Menschen so Kriege führen oder Schimpansen. Da wollte ich mal fragen, wie das war.
Warum werde ich da immer wieder drauf angesprochen? Ich habe gerade erst vor 2 Tagen darüber gesprochen mit jemandem. Es war super heiß, es war in Köln, es waren irgendwie 40 Grad. Das Studio ist auch gar nicht mehr richtig runtergekühlt worden. Und ich hatte eine Maskenbildnerin, die ich noch nie hatte. Und die hat mich geschminkt und ich habe die angeguckt und sagte so, meinst du nicht, ich bin ein bisschen zu hell geschminkt? Nee, das wird im Monitor super aussehen. Das sieht super aus. So, im Endeffekt war es heiß. Ich habe geschwitzt, das heißt, ich hatte immer irgendwie so ein leichtes Schweißperlen irgendwie oben auf meiner Stirn und sah einfach 10 Shades zu hell aus. Und jeder dachte, oh Gott, der ist gerade bleich, weil er das überhaupt nicht im Griff hat. Es war krass. Und es wurden viele Sachen, und das kann ich jetzt leider nicht erzählen, aber es wurden viele Sachen rausgeschnitten, die einfach viel zu krass waren.
Sag mal eine Sache und wir piepen die.
Müsst ihr aber wirklich piepen.
Ja, wir piepen wirklich.
Also, es wurde ja das... Ach Gott. ARD. Und...
Nein! Ja. Jedenfalls habe ich gute Erinnerungen an diese Sendung und habe mir da auch gedacht, Jochen, du musst wirklich Nerven aus Stahl haben, da diesen Zirkus irgendwie zu handeln. Und so ähnlich ist es jetzt auch bei diesem Schimpansen-Thema, um da mal wieder zurückzukommen. Ja. Was ich sehr interessant gefunden habe, ich habe ja meine Tabs jetzt zu Schimpansen erstmal generell geöffnet. Und was ich sehr interessant fand, war, dass die genetische Ähnlichkeit zwischen Schimpansen und dem Menschen, auch unter anderem den bei Promis unter Palmen, im Schnitt nur 0,6% unterschiedlich ist. Ist das nicht krass, wie wenig? Also super ähnlich. Und deswegen liegt es natürlich auch nahe, dass das Verhalten in den Gruppen ungefähr ähnlich zu dem des Menschen ist. Und diese ForscherInnen haben 200 Schimpansen beobachtet, und zwar über Jahrzehnte, seit 1995.
Haben sie die zusammen in ein Sommerhaus gepackt und geguckt, wie die, sich, die klarkommen, oder?
Nee, in einem Nationalpark von Uganda. Okay. 200 wild lebende Schimpansen, die nicht vom Menschen gefüttert werden durften, völlig auf sich alleine gestellt waren. Und die Ergebnisse jetzt aus dieser jahrelangen Recherche wurden gerade frisch im Fachmagazin Science veröffentlicht. Wir haben hier in unseren Tabs auch schon einige Kriege beobachtet, Caro, ne? Du wirst dich erinnern. Also
Emu-Krieg,
Emo-Krieg, Spezi, Cola, Ameisen, Herzbuben, alles war dabei. Aber das hat der Wissenschaft bisher weniger gebracht als dieses Experiment hier. Das wurde durchgeführt von den ForscherInnen von der University of Texas in Austin. Die haben diese Studie gemacht und eben die Schimpansen dabei beobachtet, wie sie über die Jahre hinweg unterschiedliche Dynamics entwickelt haben, die sich mal hochgeschaukelt haben, Hierarchien, die sich geändert haben, Freundschaften, die sich ergeben haben, dann würden die zu Feindschaften, wechselnde Allianzen und so weiter. Also total interessant und vor allem auch bei Schimpansen interessant, weil die als die Krieger des Tierreichs bekannt sind und deren Gruppen immer angeführt werden von einem starken, dominanten Männchen. Schimpansen sind total brutale Tiere, das mag man gar nicht so glauben, wenn man früher unser Charlie geguckt hat.
Aber
doch, also, auch, irgendwie schon, ne? Unser Charlie war auch total aggro manchmal.
Von Unser Charlie gibt es einfach die allerschlimmsten Geschichten. Also ich habe das nie gedreht, ich habe nur mal Hallo Robby gedreht. Da wurde ich auch irgendwo in der...
Oh, wirklich? Das habe ich auch
gedreht. Wurde ich in der Nordsee irgendwo ausgesetzt und Robby kam dann angeschwommen und hat mich gerettet und stank einfach bestialisch. Aber nein, aber ich finde...
Hallo Robby müssen wir aber nicht piepsen.
Nee, das kann man, das ist egal.
Aber was war bei Unser Charlie los?
Ja, dass die Trainer halt ganz, ganz schlimm mit diesen Affen umgegangen sein müssen und eben weil die Affen aber halt auch so aggressiv sind. Und ich habe Gott, was ich alles schon moderiert habe. Ich habe mal die große Lego-Show moderiert oder so. Und da waren wir auch im Hagenbecks Tierpark in Hamburg. Die Affen, die werden nachts eben zum Schlafen, haben die irgendwelche Räumlichkeiten und kommen dann morgens ins Gehege und haben aber auch ganz klare Essenszeiten. Und da wir aber irgendwie in Verzug waren mit dem Dreh, haben die dann erst eine halbe Stunde später ihr Essen bekommen und die sind da rausgeflüstert und sind ausgerastet. Und ich habe so eine Angst gehabt, weil da ist ja irgendwie nur so ein, keine Ahnung, 5-Meter-Graben oder sowas und so ein Schimpanse springt doch da locker drüber. Wie alt wären die denn eigentlich, Miguel?
Das weiß ich jetzt nicht so genau, wie alt die werden. Kommt, glaube ich, drauf an.
Ich würde schätzen, um die 50, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch. Also, Schimpansenalter.
Ja, das können wir nochmal, genau, recherchieren nochmal kurz, wie alt Schimpansen werden.
Meine Recherche hat ergeben, um die 40 Jahre, also zwischen 30 bis 40, selten 50, in freier Wildbahn.
Ja, Schimpansen sind also sehr brutale Tiere, die auch die Weibchen in der Gruppe arg unterdrücken. Also die haben eine ganz klassische patriarchale Struktur. Interessant zum Vergleich der Bonobos, die anderen dem Menschen sehr ähnlichen Affen, die haben ein matriarchales soziales Gefüge. Also da geben die Frauen den Ton an.
Und denen geht's besser, ne?
Ja, denen geht's sehr viel besser, weil da gibt's komischerweise keine Kriege und Unterdrückungskämpfe, weil die lösen Konflikte nicht durch Gewalt, sondern durch Sex. So machen es die Bonobos.
Okay.
Wenn die ein Problem haben, dann bumsen die miteinander. Und zwar auch durch alle Hierarchien hinweg. Und zwar consensual, was man von den Schimpansen nicht sagen kann. Also sie haben jetzt diese 200 Schimpansen da in diesem Nationalpark, die eigentlich zu einer Gruppe gehört haben. Und die haben sie beobachtet und festgestellt, dass es so im Juni 2015 einen Bruch gab. Und es haben sich zwei Lager gebildet, mehr oder weniger out of the blue. Es gab ein Zerwürfnis innerhalb dieser Gruppe, was dann auch darin gemündet hat, dass die eine Gruppe die andere immer wieder angegriffen hat, bis die so in die Flucht getrieben wurden. Die sind dann auch aus diesem Areal, in dem sie da waren, weggegangen und haben sich über Wochen gemieden. Also dann gab es random zwei Affengruppen, obwohl die eigentlich von der Hierarchie von Anfang an gleichgestellt waren.
Und die waren auch beide gemischt, die Affengruppen. Es waren sowohl Männchen und Weibchenaffen und die einen haben out of nowhere, dann waren die aggro.
Ja, die waren auch in unterschiedlichen Altersgruppen.
Ja.
Das ist ein Ereignis gewesen, was so in diesen 20 Jahren der Beobachtung wirklich einmalig war.
Mhm.
Also davor gab es nie so eine Aufspaltung. Was aber interessant ist, ist, dass es, bevor es eben diese Aufspaltung gab, einen Wechsel gab bei dem Anführer der Gruppe. Und das hat so eine Veränderung im Sozialverhalten ausgelöst.
Ah.
Weil vor der Spaltung sind mehrere ältere Männchen gestorben, die wohlmöglich sowas wie eine Brücke zwischen kleineren Untergruppen waren. Also die so kommuniziert haben mit anderen anderen, ja, die hatten so ihre, ja, Schimpansen-Bubbles.
Respekttiere irgendwie.
Ja,
auch.
Genau.
Also, ne? Ist ja manchmal so, dass so, ja, dass sich dann die Jüngeren vielleicht nicht so trauen, weil die Älteren die Weisen sind.
Ja, und wie so Mentoren im Prinzip.
Ja.
Und die dann auch so gucken, dass sich zwei Gruppen nicht in die Wolle kriegen und dann die so ausgleichen und so weiter. Also irgendwie total absurd und auch so ein Beweis dafür, dass so eine kleine Veränderung im sozialen Gefüge eine große Wirkung haben kann. Das kennen wir ja auch von den Menschen. Also wenn irgendwie aus dem Freundeskreis eine Person wegzieht oder so, dass sich dann nochmal eine ganz andere Dynamik entfachen kann. Und so war das bei diesen Affen auch. Und es gab ab diesem Punkt heftigste Auseinandersetzungen und eine Meidungsphase. Und danach sind die sogar so Patrouille gegangen. Das fand ich auch interessant. Die sind dann so, haben dann quasi jeweils ihren Ort, an dem sie gewohnt haben in den Gruppen, haben sie so geschützt, indem sie so Leute, ich rede schon von denen, als wären das Menschen.
Affenseku.
Ja, die hatten so Security plötzlich und sind da rumgelaufen, wie Menschen auch im Krieg. Und dann gab es wieder Kämpfe, und zwar so starke, dass ab einem gewissen Punkt sich die Schimpansen sogar nur noch in ihren jeweiligen Lagern vermehrt haben. Also die haben dann auch nicht mehr geguckt, obwohl es die gleiche Affenart war, haben sie nur noch geguckt, okay, mit wem können sie sich paaren aus dem gleichen Lager. Fand ich auch total spicy.
Oh, vielleicht gab es da so Affen-Romeo und Julia, die so heimlich
das
verliebt waren aus zwei Lagern.
Ja.
Das ist auch ein Musical.
Stimmt. Aber dass die da so einen Unterschied überhaupt machen konnten untereinander, das finde ich total abgefahren. Und irgendwann bestand dann die eine Gruppe aus 10 Männchen und 22 Weibchen und die andere aus 30 Männchen und 39 Weibchen. Das heißt, die haben sich irgendwie besser vermehren können. Und die eine Gruppe war der anderen stark unterlegen. Und dieses Ungleichgewicht ist dann eskaliert in aggressiver Gewalt. Und dann hat die kleine Gruppe regelmäßig die große Gruppe angegriffen, um quasi die zu schwächen. Die wollten dann wirklich die anderen Affen töten.
Oh Gott.
Und haben das auch gemacht. Und dann haben sie immer die Männchen angegriffen und teilweise auch getötet. Und irgendwann sogar die Jungen aus der anderen Gruppe. Es sind insgesamt 17 Jungtiere gestorben. Die wollten wirklich die Affen aus der Gegnergruppe fallen sehen. Ist das nicht abgefahren?
Ist das einfach nur ein Teil vom Planet der Affen, den du gerade da irgendwie rezitierst?
Oder das ist real.
Ein Spiegel-Online-Artikel?
Das ist ein Spiegel-Online-Artikel.
Weißt du denn, ob die Frauen, also weil wenn ich höre, was war die eine Gruppe hatte, 13 Männchen und 22 Frauen? Oder
10
so?
Männchen, 22 Weibchen, die andere war 30 Männchen und 39 Weibchen.
Und die Gruppe, wo es dann mehr Weibchen gab, da war die Unterdrückung immer noch so stark. Das finde ich irgendwie krass.
Auf jeden Fall. Sie hatten ja auch mehr Männchen.
Bei mir klingelt irgendwie auch total was. Ist das dieselbe Schimpansengruppe, die auch Jane Goodall beobachtet hat?
Ja, da gab es schon mal so einen Fall, aber der wurde nicht so stark von WissenschaftlerInnen mit untersucht.
Okay, was
aber die hat das auch schon mal beobachtet.
Ja, das ist eine andere Affengruppe.
Ach so, nee. Das waren nur auch Schimpansen.
Eine andere Schimpansengruppe. Ja, genau. Und da hat man jetzt irgendwie noch mehr beobachten können und irgendwie noch mehr draus abgeleitet.
Ja, ich stelle mir das auch total weird vor, wenn man da so ein Forscher ist, der sich das die ganze Zeit so anguckt und die töten sich da gegenseitig und man sitzt da mit Popcorn. Das stelle ich mir auch.
Naja. Scheiße.
Aber gut, wenn das der Job ist, jeden Tag. Jedenfalls total interesting, dass auch eine genetische Untersuchung gesagt hat, dass so eine Aufspaltung, wie die da beobachtet wurde, innerhalb so einer Affengruppe nur alle 500 Jahre vorkommt. Also es ist ein Naturwunder, was die beobachtet haben. Ein seltenes Ereignis und deshalb eben für die ForscherInnen so interessant.
Wäre das nicht schön, wenn wir Menschen das auch alle 500 Jahre vielleicht mal machen würden, dass wir uns ein bisschen bekriegen?
Ja, also was man da jetzt genau für Lehren draus zieht, weiß man jetzt noch nicht genau. Ist jedenfalls gerade frisch veröffentlicht als Studie. Ich fand es total interesting, diese Dynamiken und mit Patrouille laufen und so mit den Affen, dass ich gedacht habe, das sind Tabs, die ich hier auf jeden Fall mal öffnen muss, aber die ich jetzt auch genauso gern wieder schließe.
Wusste ich gar nicht.
Siehst du, wieder was gelernt hier bei Too Many Tabs.
Vielen lieben
über die
Dank,
ja,
Miguel, für diesen Exkurs. Ja, wenn ihr zu Hause offene Tabs habt, entweder paranormale oder auch aus dem Diesseits, es kann Tiere betreffen oder Menschen, dann schreibt uns doch gerne, schickt uns sie doch gerne zu. Zum Beispiel per Mail an toomanytabs@ndr.de.
Oder ihr folgt uns rein auf unseren Socials und schickt uns die da. Da heißt du @karowops, ich @miguelraa.
Jochen, wie heißt du? Wo kann man dir folgen?
Folgt doch gerne da auch rein.
Ja, man kann mir bei Instagram folgen, @jochenschropp, genau. Aber wenn ihr schon mal einen Jenseitskontakt mit einem Bonobo-Affen hattet, könnt ihr euch auch gerne melden. Das würde ich auch gerne wissen, wie das denn so abläuft.
Meldet euch bei Jochen.
Ja, meldet euch bei mir oder bei Anja.
Und hört natürlich jederzeit gerne rein bei Sendepause Fehlanzeige oder auch bei Happy Life.
Vielen Dank.
Ja, danke, dass du da warst und hier so persönlich erzählt hast. Danke für deine Zeit. Wenn du Lust hast, gibt es jetzt noch eine Cross-Promo. Willst du dich mal hören, wie wir hier die Cross-Promo abfeuern?
Ja, bitte.
Ja. NDR Cross-Promo. Cross-Promo.
Ich freue mich heute privat, diese Cross-Promo verkünden zu dürfen, weil es eine sehr tolle Dokumentation ist, die ich selber schon gesehen habe. Und zwar ist das die Dokumentation über Herbert Grönemeyer, die jetzt zu seinem 70. Geburtstag in der ARD-Mediathek veröffentlicht wurde. Ich habe die schon gesehen.
Auf die Doku freue ich mich auch total.
Du hast sie noch nicht gesehen?
Ich habe sie noch nicht gesehen.
Die ist toll, mega.
Aber Herbert Grönemeyer, also ja, zum einen ein faszinierender Künstler, zum anderen einfach ein super stabiler Typ.
National Treasure.
Ja, deswegen ist er einer der Popstars, die wir haben hier in Deutschland. Es ist einfach, it's Herbert.
Es ist einfach Herbert Grönemeyer.
Es ist einfach Herbert Grönemeyer. Und ich freue mich, diese Doku mir anzuschauen. Die erzählt nämlich sowohl seine frühen Karrierejahre, also als es losging, bis jetzt in die Gegenwart. Persönliche Schicksalsschläge, künstlerische Schaffenskrisen und so weiter und so fort. Es geht einmal durch sein ganzes Leben durch.
Ja, und dabei auch mit vielen prominenten WeggefährtInnen, wie zum Beispiel Anke Engelke, Toni Kroos, Nina Hoss oder aber auch jungen Kolleginnen wie Paula Hartmann. Genau, und die schauen sich dann nochmal so alte Clips an aus dem Leben. Ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Ich habe sehr gerne geguckt. Schaut doch gerne mal rein in die ARD-Mediathek-Doku Grönemeyer, alles bleibt anders.
Happy Birthday, Herbert Grönemeyer, auch von Too Many Taps.
Ja,
wir verlinken euch das in den Shownotes und hören zum Abschluss sogar noch in den Trailer rein.
Mein Vater hat immer geträumt, dass einer aus der Familie ist Maschinenbauer wird. Und die haben sich die Haare gerauft, natürlich. Was wird aus dem?
Ich bin aufgewachsen mit seiner Musik.
Ich habe in jedem Jugendheim, in jedem Feuerwehrzelt, vor jeder Ampel im Ruhrgebiet habe ich gesungen.
Lass den Raum mit Sonne geflutet. Lass den Verlust ins Gegenteil verkehrt.
Wenn man Verluste erlitten hat oder auch gescheitert ist, wird man einfach mutiger.
Es ist beeindruckend, wie generationenübergreifend der Herbert einfach Menschen fesselt.
Du singst an und merkst, jetzt passiert was, jetzt kommt das Stadion.
Ein Platz für Gott. Es gibt Milliarden Farben.
Das Promo-Ende. Ja, okay, dann war's das jetzt für diese Woche mit Too Many Taps. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Jochen, dir nochmal vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Caro, wir sehen uns spätestens im Juli, ne? Auf der Scharfenstraße.
Genau.
Kann Miguel ja
diesmal
auch mal
bin ich auch dabei.
Ja, wäre doch schön.
Ja, da bin ich diesmal auch dabei.
Gut,
ja.
Ich freue mich.
Ja. Alles klar.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüssi.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion, der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Max Roloff und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.